Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Mit diesen Worten aus dem Johannesbrief 1, Vers 16 begrüße ich Sie, begrüße ich euch alle sehr herzlich zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern ihn wie immer im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in der Gewissheit, dass er unter uns ist, dass er da ist. Schön auch, dass Johannes Dillig und Gudrun, dass ihr beiden da seid. Vor einiger Zeit haben wir uns auf einer Geburtstagsfeier getroffen. Und ich hatte mitbekommen, dass Johannes aus der feinevangelischen Gemeinde in Simmern ab und zu auch predigt. Und dann habe ich ihn eingeladen, bei uns zu predigen. Und dann sagte er, jawohl, das tut er gerne. Und heute ist er da. Und du hast uns, Johannes, ein spannendes Thema mitgebracht, Lebenslinien, böses Erbe oder Zukunftssegen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich möchte beten und soweit es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass wir zusammenkommen dürfen. Dass wir uns heute Morgen wieder treffen können im Gottesdienst, dass wir etwas von dir hören, von dem, was du uns zu sagen hast. Und dass wir auch nach dem Gottesdienst vielleicht etwas von uns sagen und erzählen können, beim Kaffee oder Kuchen oder bei Plätzchen. Danke, lieber Vater, dass du mitten unter uns bist, dass du uns deinen Segen geben möchtest für diesen Gottesdienst. Viele Menschen, die heute Morgen auch gerne kommen möchten, können nicht mehr kommen, weil sie alt oder krank oder schwach geworden sind. Sei du auch ihnen nahe und berühre in irgendeiner Weise die Menschen, die der Meinung sind, ein Gottesdienst ist nicht wertvoll für sie. Rühre sie an, dass sie Sehnsucht bekommen nach dir. Danke, dass du da bist. Amen.
Ich lese ein Gebet von Paul Ulrich Lenz. Jesus Christus, du bist uns nahe und bist uns voraus. Du bist gegenwärtig in der Höhe und in der Tiefe, in Leben und Tod, im Himmel und auf Erden. Wir sehen über uns den Himmel, unendlich weit, manchmal offen, tiefes Blau, strahlende Helle, Vorzeichen der Ewigkeit, manchmal grau und düster, bleiernes Schweigen, verschlossen, unzugänglich. Wir sind auf der Erde, sehnsüchtig suchend Glück, Heil, Versöhnung, Gerechtigkeit, Frieden, dich. Wo du bist, ist Himmel da. Wo du bist, ist Zukunft offen. Wo du bist, bricht Freude auf. Unter deinem Segen wird Weite und Friede, wird Lob und Dank. Unter deinem Segen öffnen sich Wege, können wir uns wagen, Schritte nach vorne tun, uns dem Leben stellen. Sei uns nahe, öffne uns den Himmel, mitten im Leben. Amen. Ich lese aus 5. Mose 7, die Verse 7 bis 12. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer und bedeutender wärt als all die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Aber er bestraft und vernichtet diejenigen, die ihn hassen. Ja, wer ihn hasst, den bestraft er auf der Stelle. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe. Wenn ihr diese Gesetze haltet und befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat.
Ja, guten Morgen zusammen. Das ist interessant, mal hier zu sein. Das letzte Mal gefühlt 20 Jahre her. Das war zu irgendeinem Candlelight-Dinner, ich weiß nicht wie lang, wir haben eben gerätselt, 15 Jahre, 20 Jahre, 12, keine Ahnung, ist jedenfalls schon ewig her. Da war ich das letzte Mal hier und davor irgendwann zu meiner Jugendzeit, da waren wir das öfter mal mit dem Jugendkreis hier in Werlau gewesen, aber ansonsten, ja, freue ich mich, dass ich hier bin, dass wir uns auf dem Geburtstag getroffen haben in Emmelshausen und dass das dann so zustande gekommen ist. Ja, warum dieses Thema Lebenslinien, böses Erbe oder Zukunftssegen? Ihr habt ja dieses Lied gehört und dieses Lied ist ja vor einigen Jahren ist das so aufgekommen und dieses Lied hat mich dann zum Nachdenken gebracht. Da habe ich gedacht, okay, was bedeutet das? Dann singt man dann, also den Segen, ja, das ist gut, aber auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder und so weiter und so fort. Und man muss ja immer drüber nachdenken, was man so singt, was man so in den Liedern singt und das auch mal sich so zu Gemüte führen. Was singen wir denn da überhaupt? Welche Bedeutung hat das? Und welche Aussage treffen wir damit? Und haben mir gedacht, naja, jetzt gehst mal hin und schaust mal, ob das überhaupt noch so ist, ob man dann noch so diesen Segen von den Kindern zu den Kindern und auf tausend Generationen und so weiter und wie das theologisch alles so zusammenhängt. Ja, diese Lebenslinien, böses Erbe oder Zukunftssegen ist dann das Thema daraus geworden. Und das geht um dieses Lied, The Blessing. Und dieses Lied habt ihr eben gehört. Und da geht es einfach um dieses Thema, seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Singt sich ganz smart, kommt einem ganz leicht über die Lippen und singt man auch gerne, weil das ist ja im Alten Testament, im Mose, da liest man das ja mit den Generationen und tausend Generationen. Aber was bedeutet das denn? Also welche theologische Aussage steht da hinten dran? Was bedeutet das für uns im Gesamten und was bedeutet das für jeden Einzelnen von euch, für sich selbst? Ja, ich habe das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 habe ich es mal genannt, Basics zum Generationensegen. Dieser Segen, der dort in Mose genannt ist, im zweiten Gebot, da steht das, im zweiten Gebot steht das ja drin bei den 10 Geboten, ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation und ich werde bis in die tausendste Generation gnädig sein. Ziemlich am Anfang steht das ganze Thema drin und ich habe das mal hier so ein bisschen aufgetragen, was denn da rein theologisch passiert ist. Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist, was bedeutet das für uns? Übertragen auf uns, wie gehen wir persönlich damit um, wie sehen wir das? Wenn man das mal so sieht, es gibt einen Start, 10 Gebote, Auszug aus Ägypten, da war die Textlesung war hervorragend, 5. Mose, da hat Mose ja nochmal sozusagen am Ende, wo sie kurz vorm Land Kana anstehen, hat er nochmal so einen ganzen Abriss gegeben von dem, was das Volk seit dem Auszug aus Ägypten und noch aus der Zeit vorne dran so erlebt hat, wie Gott gewirkt hat, wie Gott so ein Volk geformt hat, so eine Nation gebildet hat. Es ist ja das Entstehen eines Volkes, so dieses Nation Building oder wie man das dann heute teilweise nennt, dass man versucht, da doch so eine Einheit in eine Gemeinschaft reinzubringen. Das wurde hier gemacht und diese 10 Gebote sind im Grunde genommen das Grundgesetz, was Gott dem Volk Israel gegeben hat. Ganz gezielt auf das Volk Israel hin. Hier, ihr seid zuerst mal ein Volk von Sklaven, ihr kommt aus Ägypten heraus und jetzt bekommt ihr erstmal ein Gesetz, eine rechtliche Grundlage eures Zusammenlebens, was euer Zusammenleben regelt. Und das sind die 10 Gebote, ist so der Start, das Basic, und dann gibt es ganz viele Ausführungsbestimmungen da hinten dran. Im 5. Mose, der ganze 5. Mose ist voll davon, wie Gott anzubeten ist, wie man damit umzugehen hat, wie man in bestimmten Situationen umzugehen hat, so in der Art wie unsere Verfassung, wie das Grundgesetz, die Verfassung oder was einzelne Länder dann auch haben. So ist das Ganze aufgebaut und dann gibt es hier zu diesem Text, ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation, das ist ja ein ziemlich harter Text, wenn man das dann überlegt, da kann man ja sagen, also ich bin überhaupt nicht dran schuld an dem, wie es mir heute geht. Es war mein Uropa und meine Uroma. Also ich selbst habe an der ganzen Sache nichts zu tun. So war das damals so ein bisschen gewesen. Da gab es eine erste Überarbeitung des Gesetzes, 40 Jahre später, 600 Jahre später eine zweite Überarbeitung und eine dritte Überarbeitung nochmal etwa 600 Jahre später. Wie die Überarbeitungen aussehen, das schauen wir uns mal eben an und können dann schauen, was bedeutet es denn für uns? Wir starten mit dem 2. Mose 20, mit den 10 Geboten, das 2. Gebot aus den 10 Geboten. Ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die 1000. Generation gnädig sein. Das gibt Gott so als ersten Grundsatz in dieses Volk hinein, in diese Gemeinschaft, in dieses Volk, das er bildet, in dieses Israel. Ja, dann, und das wurde auch so gelebt. Also das war das Recht zu der Zeit, das war das Recht für den Umgang Gottes mit den Menschen damals. Allerdings nur mit den Menschen aus dem Volk Israel, weil für dieses Volk Israel hat er ja das Gebot gegeben. Dann gibt es eine erste Überarbeitung. Die erste Überarbeitung findet schon 40 Jahre später statt, nämlich im 5. Mose. Dann, wenn sie kurz vor dem gelobten Land stehen, wir leben ja auch hier im gelobten Land seit etwa 2-3 Jahren, ja, hat die Werbekampagne, hat unser Kreis gesagt, wir sind auch gelobtes Land. Also die haben kurz vor dem gelobten Land gestanden, also kurz vor dem Land, das sie einnehmen sollten. Mose hat sozusagen im 5. Buch Mose seine Abschlussreden gehalten, hat nochmal alles Revue passieren lassen, hat nochmal die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft beschrieben. Und er sagt dann, eine erste Überarbeitung, Eltern dürfen nicht für die Sünden ihrer Kinder und Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern mit dem Tod bestraft werden. Jeder soll nur für seine eigene Schuld sterben. Auch ziemlich hart, da Todesstrafe und dieser Umgang mit Menschenleben hatte damals ja eine andere Wertigkeit als bei uns heute. Man sieht es ja auch in den aktuellen Vorgängen im Nahen Osten, dass die Wertigkeit eines Menschenlebens anders ist als in unserer Kultur. Das war auch damals schon so gewesen. Und hier ist die erste Überarbeitung, wo Gott sozusagen das mal vom Grundsatz her zurücknimmt und sagt, also nicht mehr die 3-4 Generationen vorher sind dran schuld für mein eigenes Verhalten oder meine eigene Situation, sondern jeder im Grunde genommen für sich selbst. Jeder soll nur für seine eigene Schuld sterben. Dann gab es eine zweite Überarbeitung, kurz vor dem Start in das babylonische Exil. Auch da geht es dann darum, dass dieses Gebot, was ja schon im Volk vorhanden war, dass dieses Gebot nochmal weiterhin abgeschwächt wurde. Und zwar sagt Jeremia dem Volk damals, man wird dann auch nicht mehr sagen, die Eltern essen die unreifen Trauben und die Kinder bekommen davon stumpfe Zähne. Ist natürlich ein Bild dafür. Also die Kinder tragen das Elend, was ihre Eltern veranstaltet haben. Das wird man nicht mehr sagen. Nein, jeder wird nur für die bösen Taten bestraft werden, die er selbst begangen hat. Es sollen ausschließlich diejenigen stumpfe Zähne bekommen, die selbst die unreifen Trauben gegessen haben. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel, dem Volk Juda schließen werde. Also auch da wird das Ganze nochmal weiter zurückgenommen. Und es wird dieser neue Bund angekündigt. Es war ja zu der damaligen Zeit, also man sagt neuer Bund, aber es war im Grunde genommen eine Vereinbarung zwischen Gott und dem Volk Israel. Und hier kündigt Gott an, es gibt eine neue Vereinbarung zwischen mir und dem Volk Israel. Und auch dort nimmt er das dann wieder zurück. Das heißt, und da muss man jetzt nochmal auf dieses Lied, auf dieses Segenslied gehen, wo wir ja singen, auf tausend derer nach dir, auf den Kindern ihrer Kinder. Es ist natürlich im positiven Sinn gemeint, wenn wir dieses Lied singen, der Segen, aber im Grunde genommen ist damit die Aussage getroffen, es geht sozusagen in diesem Lied darum, dass man von den Eltern, von den Großeltern über die Eltern zu den Kindern und auf den Generationen danach den Segen weitergibt, aber genauso gut gilt es ja auch, man würde den Fluch weitergeben. Das war zu der damaligen Zeit bei dem, wo Gott die 10 Gebote gegeben hat, wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, da war das der Fall gewesen. Aber hier ist es jetzt so, also spätestens hier, wie Israel in das babylonische Exil startet, ist die ganze Sache zu Ende. Das sind rund 700 Jahre später, das war 600 vor Christus. Und da wurde das Ganze schon überarbeitet. Und dann gibt es noch eine dritte Überarbeitung, das ist dann der neue Bund. Im Galater 5 ist das ganz kurz beschrieben, steht natürlich in den Briefen, steht da ganz viel drin. Lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven, so als Kernaussage, also dieses Gesetz des Mose, das wird sozusagen aufgehoben. Das ist noch eine viel weitergehende Überarbeitung als das, was wir eben hatten bei der zweiten Überarbeitung, wie sie ins babylonische Exil gegangen sind. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Also da wird das nochmal komplett zurückgenommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was singen wir denn da, wenn wir dieses Lied The Blessing singen? Welche theologische Aussage treffen wir damit? Was bedeutet das denn für uns? Also das ist die dritte Überarbeitung, nochmal 600 Jahre später. Die erste Überarbeitung war 40 Jahre später, dann 600 Jahre später, dann nochmal 600 Jahre später. Wir sind etwa jetzt bei 30 nach Christus. Das ist jetzt mal so ein ganz kurzer theologischer Abriss, dass im Grunde genommen das, was wir bei diesem Lied singen, eigentlich für uns heute nicht mehr gilt. Da muss man sich die Frage stellen, was singen wir denn da? Was meinen wir denn damit? Und wie sieht das denn aus? Was bedeutet das denn für uns? Ja, da komme ich zum zweiten Teil, der eigentlich der umfassendere Teil ist, Lebenslinien. Und wie ist das denn mit den Lebenslinien? Wie bauen die sich denn auf? Warum gibt es denn Lebenslinien? Warum war das denn mit den Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation? Warum hat Gott das überhaupt gemacht? Was war denn der Hintergrund? Und es gibt da zwei große Zusammenhänge. Ich habe hier zwei Reaktionen Gottes beschrieben. Es geht zuerst mal um Israel bei diesen ganzen Dingen. Es geht um den Zusammenhang in Israel zwischen der Sünde und derer, die Gott hassen, und der Nachverfolgung der Sünden bis in die dritte und vierte Generation. Das ist ja genau passiert, da wie sie am Sinai waren, die 10 Gebote bekommen haben und Gott gesagt hat, ihr zieht jetzt zuerst mal 40 Jahre durchs Land. Und die Generation der Eltern, die diesen ganzen Schlamassel hier veranstaltet hat, die muss aussterben, die muss vollständig in der Wüste sterben. Und was konnten denn die Kinder von 0 bis 20 oder 18 oder wie das war, dafür, dass ihre Eltern Gott ungehorsam waren? Also hier ist genau das eingetreten in dieser 40 Jahre Wüstenwanderung, was Gott in seinem Gesetz gegeben hat. Es ist genau das eingetreten, dass zuerst mal zwei Generationen etwa vergehen mussten, und die Kinder, die damals klein waren, die mussten 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen und haben nichts davon gehabt und konnten nichts dafür. Sie waren völlig unschuldig an dem ganzen Elend, was veranstaltet wurde. Und hier hat Gott in seinem Gesetz das gegeben, diese Info gegeben, diese Grundlage weitergegeben, hat es dann auch vollzogen, weil es steht ja nicht umsonst so in der Bibel drin. Und die zweite große Reaktion Gottes war bei der Gottlosigkeit des Volkes im assyrischen, babylonischen Exil und 70 nach Christus. Wenn man diese drei Wegführungen oder diese drei Vertreibungen aus dem Land dort nimmt, wo im Grunde genommen großflächig die Menschen umgesiedelt wurden, also das, was wir heute zur Zeit in der Ukraine so ein bisschen erleben, dass man da Landstriche einnimmt und dann werden erstmal die Bevölkerung wird weggesiedelt, die angesiedelte Bevölkerung, es kommt eine andere hin. Das ist ja keine neue Erfindung, sondern das ist das, was schon seit Jahrtausenden gemacht wird. Das ist genau hier passiert, im assyrischen, im babylonischen Exil und 70 nach Christus, wie im Grunde genommen die Römer dann Judäa komplett zerstört haben und die Juden in alle Welt zerstreut haben. Was konnten die Kinder dafür, muss man fragen, was konnten die Kinder zu der damaligen Zeit dafür, dass ihre Eltern ungehorsam waren. Und da ist genau das eingetreten, was Gott nämlich zugesagt hat. Die Kinder werden für das Elend ihrer Eltern zur Verantwortung gezogen. Die Kinder werden sozusagen die Früchte ernten, die negativen Früchte dessen, was ihre Eltern getan haben. Und das war etwas, wo Gott die Sünden der Eltern bis in die dritte und vierte Generation nachgezogen hat. Bei dem assyrischen Exil ist es ja so gewesen, dass die 10 Stämme nie wieder zurückgekommen sind in das Land. Beim babylonischen Exil waren es 70 Jahre. Und nach 70 Jahren sind die Stämme Juda und Benjamin wieder zurückgekommen. Das waren also diese 2, 3, 4 Generationen, die man nimmt. Und 70 nach Christus wurde das Volk Juda wurde ja komplett zerstreut. Und wir haben vor etwa 100 Jahren, 80 Jahren, die Wiederherstellung, die teilweise Wiederherstellung erlebt von Israel. Ja, da hat Gott das damals am Sinai diese Info weitergegeben, hat dieses Gesetz gegeben, hat diese Grundlage gegeben und hat das auch durchgezogen bis heute. Und das gilt für das Volk Israel und hat auch diese 1000 Generationen danach das spüren lassen, dass die Juden dann in den letzten 2000 Jahren von Land zu Land gezogen sind, vertrieben wurden und auch teilweise getötet wurden, was wir als Deutsche ja dann in besonderem Maße veranstaltet haben. Ja, und warum die 1000 Generationen? Jetzt fragt man sich ja 1000 Generationen. Eine Generation sind ja rund 30 Jahre, vielleicht auch mal 25 Jahre, also 1000 mal 30 sind rund 3000 Jahre. Warum diese Aussage, diese 1000 stehen für eine Vollzahl und diese 1000 stehen auch wieder in Bezug zu dem, dass Gott Abraham zugesagt hat, ich werde dich segnen und du wirst so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und ich schließe mit dir einen Bund, dass du und deine Nachkommen, sie werden gesegnet werden. Daher kommt das mit den 1000 Generationen, die hier beschrieben sein, zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und es gab eine große Zusage Gottes an Abraham, sodass Gott sozusagen diese Lebenslinie, die er von Anfang an von dem Abraham begonnen hat, über das Volk Israel am Sinai, über den vor dem Einzug in das Land Kanaan, dann in die Wegführung in die assyrische und babylonische Gefangenschaft wieder und dann letzten Endes 70 nach Christus bis heute das vollzogen hat. Also wir sind heute in unserer Zeit Zeitzeugen dessen, was Gott damals gesagt hatte und diese Lebenslinien, die ziehen sich so durch. Aber wie hat Gott das denn damals im Alten Testament gemacht? Da gab es Familien und diese Familienlebenslinien haben sich durchgezogen. Das heißt, Gott hat Familien gehabt, hat Werkzeuge, hat Familien als Werkzeuge genutzt und hier sind mal einige Familien aufgeführt. Familie Adam und Eva, gleich zeige ich noch den Stammbaum bis zu Jesus, da gibt es ja mehrere davon, aber vom Grundsatz her führt das bis zu Jesus weiter. Es gibt die Familie Noahs, die eine bestimmte Linie hatte. Es gibt die Familie Abrahams, die eine durchgängige Linie hatte, die sich durchzieht immer wieder. Im Alten Testament beschrieben ist Jakob, Mose, Aaron, Miriam, Ruth und Boas, David und Salomo. Und dann wird es immer weniger, sodass dann immer weniger Familiengeschichten über Jahrhunderte die Geschicke des Volkes Israel bestimmt haben und immer wieder in den einzelnen Epochen einzelne Personen aus den Familien hochgekommen sind und dann das Volk geführt haben. Ja, das waren die Stammbäume, die Lebenslinien, die 1000 Generationen, die Gott dem Abraham zugesagt hat und die dann auch wiederum in den verschiedenen Familien innerhalb des Alten Testamentes beschrieben sind. Ja, und dann ist ja dieser neue Bund, den Gott angekündigt hatte. Hier einfach mal, muss man nicht alles lesen, ist ja viel zu klein geschrieben, es geht nur darum, das ist sozusagen die Lebenslinie, unten der letzte Vers 38, Adam und oben der erste Vers Jesus und dann die ganzen Generationen bis dahin, gibt noch eine zweite eine zweite Generation Folge von Jesus, die ein klein bisschen anders aussieht. Und es gibt einen wilden theologischen Streit darüber, wie genau ist das denn? Das sei aber jetzt mal zuerst mal zweitrangig. Hier geht es einfach darum, diese Lebenslinien der Familien, und das ist das Interessante daran, wenn man jetzt mal die theologische Aussage dahinter dran sieht, diese Lebenslinien dieser Familien aus dem Alten Testament enden mit Jesus. Da war Schluss, da war Ende. Da war der Stamm David war beendet, Jesus war da, damit war Ende. Es taucht nie wieder im Neuen Testament irgendwie ein Bezug zu einer Familie aus dem Alten Testament auf. Jesus hat sozusagen diesen Punkt erfüllt. Und das ist auch interessant zu sehen, wie das dann, wie so ein Teil auf das andere zusammenpasst und wie so Stammbäume, nennt man es mal, sich entwickelt haben und wie so diese Stammbäume plötzlich dann mit Jesus alle abgeschnitten sind. Also es kommt was ganz Neues, dieser neue Bund ist plötzlich da. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es Lebenslinien, haben sich Stammbäume im Neuen Testament denn gebildet? Hat sich da etwas herausgebildet? Und da kann man ganz klar mit Nein antworten, weil es gibt so einzelne Personen wie hier Hananias und Sapphira, Philippus und seine vier Töchter, die sind aber immer nur als Personen benannt, Barnabas, Eunike, Lydia, Kerkermeister und so weiter, der Paulus, Philemon, Apphia, Onesimus. Diese Personen tauchen auf, die kommen und gehen wieder. Da weiß man nicht, wo sie herkommen, weiß auch nicht, wie sie von ihren Familien dann nachher weitergeführt werden. Aber sie sind einfach als einzelne Personen, als Familien da. Das Interessante ist aber, dass hier einzelne Personen und Familien dann plötzlich im Neuen Testament erscheinen und eine bestimmte Aufgabe übernehmen im Bau der Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt und dann auch wieder in den Briefen nicht weiter benannt werden, in Folgebriefen nicht weiter benannt werden. Ja, das einfach mal so als Grundgedanke, wie hat sich das denn aufgebaut mit diesen Lebenslinien? Wenn wir singen, tausend derer nach dir, nach den Kindern deiner Kinder, den Segen auf die Kinder deiner Kinder legen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das völliger Fehlaussage, die wir dort singen? Oder hat es doch einen gewissen theologischen Wert? Weil es ist ja ein Lied, was man des Öfteren singt. Ich warte gerade mal. Es ist ein Lied, was man des Öfteren singt und was einen eingängigen Text hat, es hat einen eingängigen Rhythmus, hat eine eingängige Melodie, und ist es eine völlige Falschaussage, die wir dort singen, oder ist es, hat es doch eine gewisse Basis? Ja, und da muss man sich fragen, wie steht es um unsere Lebenslinie? Und das ist jetzt so der Teil, wie geht es um uns? Im Neuen Testament haben die Familien eine wichtige Rolle gespielt in der Verbreitung des Evangeliums. Die Familien haben Gemeinden vor Ort unterstützt, die Familien haben durchreisende Pastoren und Missionare unterstützt, sie haben Geld gegeben, sie haben sie finanziell unterstützt, sie haben sie mit allen möglichen Dingen unterstützt, haben Gemeinde gebaut und haben die ganze Sippe und Familien haben sich dann teilweise für Gott entschieden. Es waren also interessante Verhältnisse und das ist so ähnlich, wie wir das ja auch heute erleben. Und da fragt man sich natürlich, ich habe das hier mal fett geschrieben, im Guten wie im Schlechten beeinflusst heute das Leben zu Hause den Glauben deiner Kinder und der Kinder deiner Kinder. Also so ganz verkehrt ist es dann doch nicht, was wir da singen. Ob es bis in die tausendste Generation dann geführt wird, das darf man sehr klar in Frage stellen, weil das ist ein Segen, der Gott dem Abraham gegeben hat, und das war einmalig zu der Person. Aber wie beeinflussen wir heute zu Hause das Leben in unserer Familie, unserer Kinder, und wie steht es um unsere Lebenslinien? Wie gehen wir mit unseren Enkeln um? Wie geben wir diese Themen, wie geben wir den Glauben weiter. Und das ist so eine Schwerpunktaussage. Und ich denke, jeder von euch hat so einen gewissen Weg, wie er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Bei mir selbst war es so gewesen, dass meine Eltern den Glauben gelebt haben. Und ich muss ganz klar sagen, wenn meine Eltern den Glauben nicht gelebt hätten, dann hätte ich damit nichts zu tun. Weil wo hätte ich denn den Glauben finden können, wenn Gott mich nicht irgendwie gesucht hätte und in irgendeine bestimmte Situation hineingebracht hätte, wo ich ihn vielleicht gesucht hätte. Und da bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie diesen Glauben gelebt haben und mir vorgelebt haben. Und genauso ist es so, dass wir als Eltern unseren Kindern den Glauben vorleben und freuen uns und hoffen, dass sie den Glauben auch wiederum finden. Dass sie sagen, ja, so wie unsere Eltern das gelebt haben, ist es nicht so, wir kopieren das von unseren Eltern. Wir sind sozusagen christlich sozialisiert, sondern wir glauben das selbst, wir nehmen das für uns selbst an. Und das ist ein Segen, den man heute weitergeben kann. Und das ist dieser Segen, wenn wir dieses Lied singen, dieses Lied The Blessing, und singen den Segen auf tausend derer nach dir, auf den Kinder deiner Kinder. Das ist das Einzige im Grunde genommen, was wir tun können. Wir können unseren Glauben unseren Kindern, unseren Enkelkindern vorleben, und wir können den Glauben damit weitergeben. Wir können Vorbild sein im Glauben, und wir persönlich, so geht es mir, können dankbar sein für das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben und wie sie den Glauben gelebt haben und wie sie dann damit umgegangen sind. Und hier habe ich mal einige Fragen hier zusammengestellt, wie ihr das selbst leben könnt, wie ihr als Personen diesen Glauben empfinden könnt, wie ihr damit umgehen könnt. Kennt ihr die Wurzeln die geistlichen Wurzeln eurer Familie? Hat sich da etwas entwickelt? Wann erreichte das Evangelium die Gesellschaft deiner Vorfahren? Eben habt ihr gesagt, 150 Jahre. FWG Werlau feiert ihr demnächst, wann feiert ihr das?
Das ganze Jahr.
Okay, ich glaube, in Simmern sind wir nächstes Jahr dabei. Also das war eine Zeit, damals im 19. Jahrhundert, wo in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Menschen hier auf den Hunsrück gekommen sind, haben Gottes Wort weitergegeben, und es haben sich überall kleine Gemeinden gebildet aus der damaligen Kirche heraus. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man das liest. Ich habe mal vor einiger Zeit mal so die Geschichte, wie FEG Simmern entstanden ist und wo sich das dann wo gepredigt wurde, in welchen Stuben und wer von wo, von Wuppertal und von woanders her da überall hergekommen ist und hat wie gepredigt und hat sozusagen eine Erweckungsbewegung in den Hunsrück reingebracht. Und da kann man sagen, dass Evangelium erreichte die Gesellschaft unserer Vorfahren vor 150 Jahren. Ihr feiert es das ganze Jahr, wir feiern es dann im nächsten Jahr. Und das ist eine interessante Sache, weil da kann man dann diesen Segen sehen über die Generationen hinweg, weil 150 Jahre sind ja schon mindestens 5 Generationen, dass dieser Segen weitergegeben wurde. Und wir auch in der Verantwortung stehen, diesen Segen wieder an die nächste Generation weiterzugeben. Ja, und da kann man sich die Frage stellen, wie hat deine Familie auf die Botschaft Jesu reagiert? Wie lange wird der Glaube schon in deiner Familie gelebt? Welche Rolle spielt der Glaube in deiner heutigen Familie? Oder hat der Glaube in deiner Familie bisher noch keine Rolle gespielt und du bist zum Glauben gekommen? Jesus hat dich sozusagen gesucht und gefunden. Und wann hörtest du das erste Mal von Jesus? Diese Fragen, die kann man sich stellen, und die sollten einem auch dann kommen, wenn man dieses Lied singt und wenn man diesen Generationensegen sozusagen leben möchte. Und wie hat sich deine Familiengeschichte im Zusammenhang mit dem Glauben entwickelt? Und das sind alles interessante Themen, wo man sich mit beschäftigen kann und sich zuerst mal darauf rückbesinnen kann, wie bin ich überhaupt zum Glauben gekommen, wie hat Gott in meinem Leben gewirkt und wie kann ich diesen Glauben auch weitergeben und wie kann ich das weitergeben, was in diesem Lied mit den Kindern und den Kindern und weitergeben wieder an die Kinder jeweils gesungen wird. Ja, das ist eine Aufgabe und eine gewisse Verpflichtung. Und ich habe das mal hier als letzten Punkt dargestellt. Was ist denn deine Lebenslinie? Und hier als große Frage, bist du vom Heiligen Geist geleitet? Weil im Galater, wir hatten ja eben diesen Text im Galater gehabt, im Neuen Testament, da schreibt der Paulus an die Galater, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden und sind dann nicht mehr dem Gesetz unterworfen. Und das ist eine interessante Aussage, weil wir hatten ja eben den Punkt, dass dieses Gesetz sozusagen für uns nicht mehr gilt, wenn wir in dem neuen Bund leben, dass Jesus Christus das Gesetz in unser Herz schreibt. Und das ist ja eigentlich nur ein anderer Ausdruck dafür, dass der Heilige Geist in uns wirken kann. Und deshalb die Frage, bist du vom Heiligen Geist geleitet? Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, schreibt der Paulus den Galatern, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt war das war ein Riesenthema. Die Menschen kannten ja nur dieses Gesetz. Kannten ja nur das Gesetz des Mose, so wird das genannt. Wird immer im Neuen Testament wird es beschrieben als das Gesetz des Mose. Und da musste zuerst mal diese grundlegende Veränderung, diese Umwälzung erklärt werden. Und dass wir als Menschen uns nicht mehr in dieses Gesetz hineinzwängen lassen, weil wir sind nicht mehr dem Gesetz unterworfen, dem Gesetz im Alten Testament, wenn wir vom Heiligen Geist geleitet werden. Und das ist etwas, was eine ganz wichtige Sache ist und wo der Heilige Geist dann wieder Linien ziehen kann. Linien in den Familien, Linien in den Gemeinden, Linien in einzelnen Personen, wo der Glaube, wo Gott einfach den Glauben schenkt, den Heiligen Geist schenkt und plötzlich in euch, in den einzelnen Personen wirken kann. Ja, das so mal so eine grundsätzliche Aussage zu diesem Lied, The Blessing, um dort auch das einzuordnen. Was singen wir denn? Welche theologische Aussage steht da hinten dran und was bedeutet es für uns? Und die Verantwortung für uns ist schon da. Sie ist nämlich da in dem Sinn, dass wir diese Lebenslinie, den Glauben weitergeben, weil wir vom Heiligen Geist geleitet werden. Und wenn du jetzt sagst, also das ist mir mit dem Heiligen Geist geleitet werden, das ist mir jetzt zu abstrakt, dann bitte Jesus einfach, dass er das in deinem Leben umsetzt. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man es mal so sagen kann. Es ist relativ einfach, indem man Jesus die Freiheit gibt und den Freiraum gibt, leite mich mit deinem Heiligen Geist. Und dann, so wird es im Neuen Testament ganz oft beschrieben, verändert er das Denken und das Wollen. Und das ist dieses Besondere daran, dass Gott einen Menschen verändert, wenn er sich Gott öffnet und sagt, ja, Herr, du kannst mich leiten, dein Heiliger Geist kann mich leiten. Und das ist im Grunde genommen letztendlich diese Aussage hinter diesem Lied, um die Lebenslinien, die dort dargestellt werden, auch leben zu können und zu ziehen. Amen.